Hallo.
Hi. Hallo,
Grüß dich,
Clara.
Jo.
Grüß dich
Wie
auch,
geht's dir?
ne? Ach ja, relativ viel um die Ohren, deswegen bin ich auch 3 Minuten zu spät. Asche auf mich und mein Haupt. Aber,
Oh, geht
ja.
gar nicht.
Aber zumindest ist draußen der Frühling ausgebrochen. Das hebt dramatisch die Laune.
Das ist doch geil, oder? Finde ich auch. Finde ich
Ja,
auch.
wird auch Zeit, ne? Ich finde.
Das war der einzige Grund, warum ich am Wochenende gefühlt nicht aus dem Fenster gesprungen bin bei 3 Grad und Nieselregen, weil ich immer wieder auf den Wetterbericht ab Montag geguckt und habe gedacht, alles wird gut, alles wird
Genau,
So
so muss
ging
das.
es dann. Ja, so
So,
ging es
und bei
dann.
herrlichstem Frühling wollen wir uns mit Algorithmen und KI beschäftigen. Sehr gut. Ich würde
So.
auch sagen, lass uns einfach schon mal direkt reinspringen. Wird mehr oder weniger auch ungeschnitten nachher so auf den Blog kommen, aber kürzlich ein, wie ich fand, sehr, sehr spannendes Webinar gehalten habt, weil ihr da ja auch ein bisschen im Hintergrund agiert habt auf diesem Thema KI und wie man sie betrachten und bewerten sollte. Da habe ich mir gedacht, das ist doch mal eigentlich ein sehr, sehr schönes Blogthema. Und ja, da war im Prinzip eigentlich auch schnell die Idee geboren, dass wir das tatsächlich mal in so eine Art Podcast verpacken, also sprich in einem Gespräch, was dann als Soundfile entsprechend im Blog mit ein, zwei Begleitinformationen dann erscheinen wird. Aber ja, da würde ich auch sagen, starten wir doch mal direkt und schießen los, oder?
Gerne.
Ja, also ich sag mal, was mich direkt angesprungen hat, als ich auch euer Webinar gehört habe. Ich habe vor kurzem, ist tatsächlich so einer der letzten Artikel gewesen, einen Beitrag geschrieben, wo ich mich etwas intensiver mal mit der Frage beschäftigt habe, inwieweit man eigentlich überhaupt aus dem Äußeren einer Person, also dem, was man sehen kann, auf dessen oder deren Persönlichkeit schließen kann. Hintergrund, es gibt ja einen, ich sag mal, Wettbewerber von euch, so im Thema oder im Kontext der zeitversetzten Videointerviews, das amerikanische Unternehmen HireVue, die eben im Prinzip genau das propagieren. Also sinngemäß sagen, ich interviewe dich, dabei wirst du aufgenommen und dann weiß ich nicht nur anschließend, was du gesagt hast und kann das möglicherweise irgendwie bewerten, sondern vor allem weiß ich, wie du es gesagt hast, also sprich, wie du dabei ausgesehen hast. Und das sagt mir ganz, ganz viel über dich als Person. Wie siehst du das? Bist ja auch Psychologin. Ich würde mal also einfach mal ergebnisoffen fragen.
Ja, ich bin auch Psychologin und ich habe deinen Blogartikel ja auch, wie viele deiner Blogartikel, mit sehr viel Interesse gelesen und schätze da ja auch deinen sehr kritischen Blick und deinen kritischen denkerischen Geist auf das Thema. Du hast sogar ein Video von Uwe Kanning eingeblendet. Du weißt ja wahrscheinlich, dass ich bei ihm meinen Abschluss geschrieben habe, damals in Münster. Und ich sehe das als theoretisches Konzept natürlich als genauso abgründig, wie Uwe Kanning das in seinem Video darstellt. Also, dass wir Menschen aus Gesichtszügen, Kopfform und ähnlichen Schlüsse auf Persönlichkeitseigenschaften ziehen, das ist wirklich, du hast ja auch schon gezeigt, das haben die alten Griechen schon versucht und irgendwann haben es dann mal wieder die Nazis abgekupfert. Das hat schlechte Konnotationen und das hat auch zu Recht schlechte Konnotationen. Ich sehe das extrem kritisch, ja, vor allem vor dem Hintergrund, dass wenn man denkt, es ist ausgestorben, gibt es immer wieder Seminaranbieter, die so diese sogenannte Physiognomik anbieten und die dann sagen, ja, Frau Lindemann, Sie haben sehr ausgeprägte Kieferknochen, Sie sind sehr durchsetzungsfähig. Also es ist halt totaler Bullshit. Gleichwohl ist das, was HireVue macht, ja tatsächlich, und jetzt hoffe ich, wir können da differenziert und auch vielleicht datengetrieben noch mal drauf gucken, weil das, was die machen, ist ja ein bisschen was anderes. Künstliche Intelligenz hat ja all diese Theorien erstmal nicht im Kopf, ja, sondern die nutzt ja wahnsinnig viele Datenpunkte, die dann korreliert werden und zu einer Zielfunktion gemacht werden im Hinblick darauf, wie gut korreliert das jetzt mit späteren Ausprägungen, die ich vielleicht im Beruf beobachten kann. So. Und was HireVue ja propagiert ist, ich kann so viele Merkmale auslesen. Und ich weiß nicht, ob HireVue, ich meine, die machen Facial Impression nur in Anführungsstrichen. Ja, es gibt ja auch Presire, die das mit Prosodie und Worthäufigkeit und so weiter zusammenfassen, die dann sagen, das korreliert jetzt mit einer Job-Performance. Die Problematik von HireVue liegt aus meiner Warte völlig woanders, weil was die wirklich unterirdisch machen und auch verantwortungslos machen, ist, dass die das korrelieren mit Stelleninhabern. Also die lassen erfolgreiche Stelleninhaber diese Fragen beantworten und sagen dann, wir bilden Muster, und wenn das die gleichen Muster hat wie die erfolgreichen Stelleninhaber, dann mache ich eine Vorhersage. Und das ist natürlich, also gefährlich ist, glaube ich, das schwächste Wort, was man dazu sagen kann, weil du kannst dir vorstellen, es gibt dann Stelleninhaber, und was mir zu Ohren gekommen ist, dass das ein Unternehmen mit Hauptsitz in UK auch in der Trainee-Auswahl macht, dass die 50 Stelleninhaber korreliert haben. Also ein Datensatz, wo ich sagen würde, der ist so vorausgelesen, der ist so problembehaftet, das ist so schwierig. Das finde ich höchst, höchst kritisch. Und ich muss ja auch dann immer noch mal zurücktreten. Ich glaube, das ist bei der ganzen Debatte um KI, und dann bin ich auch fertig mit meiner Antwort, Jo. Keine Sorge. Bei der ganzen Debatte um KI einfach auch so mega wichtig. Wenn ich heute einen validen Persönlichkeitstest habe, der genau 10 Minuten auszufüllen dauert, warum nehme ich denn dann nicht den?
Ja. Das ist ganz witzig, weil ich habe am letzten Donnerstag tatsächlich eine Veranstaltung mit Cunning gemeinsam gemacht bei der Zeit.
Naja.
Er hat sozusagen die Eröffnung dort gehalten. Ich habe die ganze Veranstaltung moderiert und auch so ein bisschen natürlich in diese Themen reingeplaudert und so. Und ja, dieser Einwand, der kam da auch, und der kam natürlich vollkommen, wie ich finde, zu Recht, dass selbst wenn diese Dinge neben allen Vermischungen zwischen was ist eine Korrelation und was ist eine Kausalität und so weiter, selbst wenn man das mal weglässt, selbst wenn man sagt, da sind sehr, sehr hohe Zusammenhänge möglicherweise, die da gefunden werden, Klammer auf, ich glaube das nicht, aber selbst mal angenommen, das wäre so, es sind ja immer Korrelationen zu einem, ich sag mal, weiteren Test,
genau,
mit dem ich es abgleiche. Und da ist natürlich dann die Frage, genau, warum nehme ich nicht gleich den Test? Dann habe ich zu dem Test selber, zu dem Messergebnis des Tests, eine 100% Korrelation, also gar keine Abweichung. Das heißt, ich würde hier sowieso immer schon von hinten durch die Brust zu einem schlechteren Ergebnis kommen, sich dann auch die Frage nach der Durchführungsökonomie stellt und so weiter.
Genau.
Aber,
also das wäre auch die Frage, die ich mir darstellen würde.
Ja. Aber wie gesagt, wir sind da, glaube ich, relativ dicht beieinander. Es ist neben den methodischen Bauchschmerzen, geht das überhaupt? Also ich kann aus dem Gesicht eine Stimmung ablesen, aber eben nichts Stabiles, kein Charaktermerkmal, keine Persönlichkeit. Das ist so das eine. Das zweite ist diese sehr schräge Konnotation, die speziell in Deutschland natürlich auch noch sehr historisch belastet ist. Das kommt noch hinzu. Und das dritte wäre für mich einfach auch so ein bisschen die Frage der Candidate Experience. Also warum soll ich denn sozusagen meinen Bewerber per se so misstrauen, dass ich ihn sozusagen heimlich mit so einer Geheimwissenschaft aushorche. Ne?
Also. Genau, also das ist auch ein weiterer Punkt. Also die methodische Kritik ist, glaube ich, die ist für mich noch lange nicht aus dem Weg geräumt worden von HireVue. Und die beschäftigen ja viele Psychologen in dem Bereich. Aber die methodische Kritik wurde für mich nicht, aber auch nicht im Entferntesten aufgeräumt. Wie die mit den kleinen Samples korrelativ jetzt rangehen und daraufhin dann komplette Recruiting-Kanäle aufbauen. Aber was du ganz richtig sagst, ist ja auch das Thema Candidate Experience. Ja, wenn ich einen Test habe, der für die Kandidaten soweit auch eine Face Validity hat von, ach, ich weiß, um welche Domäne es jetzt geht. Ich beantworte Fragen, von denen ich verstehe, dass sie was mit meiner Persönlichkeit zu tun haben, versus ich lasse eine Software mitlaufen, wo ich vielleicht vorher die Box getickt habe und gesagt habe, okay, mir ist bewusst, dass hier eine künstliche Intelligenz mithört. Das ist ja ein sehr invasives Verfahren. Und das wird auch nach wie vor, finde ich, eine große und spannende Aufgabe sein, weil ich glaube an diese technischen Entwicklungen, weil ich bin der Überzeugung, dass künstliche Intelligenz einige Dinge besser kann als Menschen. Du hast ja nachher auch nochmal gesagt, du möchtest nochmal die Frage stellen, wo geht es eigentlich hin? Vielleicht greife ich jetzt fast schon zuvor. Aber ich möchte nicht so wirken wie, das ist doch alles Humbug, und das ist es nämlich nicht. Aber man muss echt man muss scharf aufpassen und scharf hingucken, weil eben leider doch auch vieles Humbug ist, was unter dem Deckmäntelchen der künstlichen Intelligenz, wo ja viele dann auch diese, ich glaube, da wird bei vielen so dieser Demutsschalter umgelegt von, oh Gott, das ist komplexe Mathematik, das verstehe ich sowieso nicht, aber das wird schon irgendwas Gutes können, weil schließlich ist es ja intelligent, so. dass das einfach aufgebrochen wird, weil unter dem Deckmantel von künstlicher Intelligenz ist halt auch viel Schrott.
Das würde eigentlich im Prinzip, sagst du schon richtig, eigentlich auch schon zu meiner zweiten Frage überleiten. Weil ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das Ganze sehr euphorisch oder zu Tode betrübt diskutiert wird. Es gibt eigentlich nur diese zwei Extreme. Es gibt die Euphoriker, die dann aber auch mal mit einem ganz langen Finger auf die auf der anderen Seite zeigen und sagen, ihr Ewiggestrigen, ihr Verhinderer und so. Und es gibt die Bauchgefühl-Propagandisten, sagen, das kann ich alles nur erfüllen und ich will da überhaupt keine Technologie drin haben und ich fühle mich da insgesamt von bedroht und das möchte ich am liebsten, dass das alles wieder verschwindet. Die differenzierten Stimmen dazwischen, die, ich versuche ja selber so eine zu sein, weil ich eben genauso wie du eigentlich eher ein Fan dieser Entwicklung bin, aber sie eben kritisch differenziert und fundiert irgendwie zu beleuchten. Die differenzierten Stimmen, die haben es ein bisschen schwer durchzudringen, ist so mein Gefühl. Was würdest du denn mal so jetzt einfach mal Kaffeesatz, lange Linie, wo geht da die Reise hin? Also wird das alles in sich zusammenfallen oder werden sich die durchsetzen, die sagen, alles Maschine oder was wird da passieren?
Ich glaube, die differenzierten Stimmen werden sich mehr und mehr durchsetzen. Und zwar wird halt momentan die Debatte noch extrem, finde ich, genau wie du es auch beschreibst, eigentlich fast ein bisschen polemisch geführt, weil uns Erkenntniswerte eben auch fehlen, ja. Und wenn wir irgendwann in 10 Jahren Erkenntniswerte haben, wie es überhaupt ist, in der Praxis mit solchen Tools umzugehen, dann stellen sich eben auch andere Erfahrungswerte für diejenigen ein, die sich nicht hauptberuflich mit dem Thema beschäftigen. Ne? Wir haben ja das Glück, dass wir eben auch einen kleinen Teil unserer Arbeit uns wirklich da reinstürzen können und uns zu Experten machen in diesem Bereich. Das machen nicht alle. Vielleicht ist es auch kein Glück. Wir nehmen uns auch die Zeit, ne? Aber das machen nicht alle. Sondern viele schwimmen dann erstmal auf den vorherrschenden Meinungswellen mit, weil man muss ja auch erstmal die Zeit und den Willen mitbringen, sich mit dieser komplexen Materie auseinanderzusetzen. Und deswegen werden die Stimmen aber, glaube ich, jetzt noch nicht so laut gehört, weil wir brauchen halt ein paar mehr Worte als zwei Sätze ohne Nebensatz, um zu erklären, warum es vielleicht gut und schwierig ist, was jetzt auf uns zukommt. Das will ja auch keiner hören. Das passt ja in keine Blog-Headline, ne? Das ist nicht catchy. So, es ist nie catchy zu sagen, Leute, es ist kompliziert, ihr müsst euch damit beschäftigen. Das verbreitet sich halt nicht. Das ist halt mega unsexy. So.
Dieser wohlige Schauer dieser Dystopie der Maschine und so, das verkauft sich immer viel. Das stimmt.
Genau. Und das ist genau das Thema, wo ich denke, die differenzierten Stimmen werden sich trotzdem mehr und mehr durchsetzen, weil es dann, wie gesagt, Erfahrungswerte geben wird und man dann wegkommt von diesem, alles wird besser, wir leben in der totalen utopischen Welt, wo einfach nur noch Computer unsere Arbeit machen und wir können Freizeit und Selbstverwirklichung, so wir tanzen auf der Spitze von Maslows Pyramide. oder die anderen, die eben sagen, wir werden von den KI-Robotern beherrscht werden. Ich halte beides für Quatsch. Ich glaube, die Realität wird nachher viel unaufregender sein, als es gerade verbreitet wird. Es wird einfach Dinge geben, wo man einfach auch ganz klar sagen muss, Maschinen lesen halt vollständige Datensätze aus und wir Menschen haben halt das große Problem, dass wir hypothesengesteuert vorgehen, ohne dass wir das wissen. Und das führt eben zu Urteilsverzerrungen. Und ich möchte schon glauben, dass wir zumindest die Möglichkeit bekommen werden, das Beste aus beiden Welten uns rauszupicken und Maschinen das tun zu lassen, was wir einfach gut können, nämlich tatsächlich auch objektiv Daten auszulesen, ja, und uns bei Interpretationen zu unterstützen, wenn man eben genau weiß, hey, wir tendieren dazu aus Erfahrungen, weiß ich nicht, ob es jetzt Benachteiligung von Frauen im Recruiting oder von bestimmten Migrationshintergrund im Recruiting, das ist eher so ein Fahrerassistenzsystem wird und den Menschen da unterstützt, wo Menschen einfach qua Definition im Schlecht sind, ja, oder urteilsbehaftet sind. Und da glaube ich dran, ja. da arbeite ich drauf, auch gerne mit dran. Und das versuche ich auch voranzutreiben. Deswegen halten wir Webinare zu dem Thema. Da habe ich ein hohes, ich möchte fast sagen, missionarisch-aufklärerisches Bedürfnis, dass einfach Informationen in der breiten Masse ankommen, dass ich mich nicht drum drücken kann, die Verantwortung an KI-Anbieter abzugeben, zu sagen, ja, die werden schon wissen, was sie tun, und die spucken mir am Ende, oh, wie bequem, einen matchenden Kandidaten aus, sondern dass ich mir die Zeit nehmen muss, mich damit zu beschäftigen, aber dass ich es halt auch nicht einfach ablehnen darf. Ja,
ja.
Das sehe ich in unserer Verantwortung im HR-Bereich.
Klingt fast schon wie so ein Schlusswort, ist es aber noch nicht, weil ich war vielleicht auch ein bisschen deplatziert, die Frage so relativ an den Anfang zu ziehen, weil sie ja doch immer schon sehr weit sozusagen den Anker in die Zukunft schmeißt. Aber du hast ja richtig gesagt, ihr kniet euch da ja auch rein in diese Thematik, was ja nun auch nicht zwingend jeder tut oder auch nicht jeder tun muss, ihr schon. Seid da ja jetzt auch nicht ganz untätig. Jetzt schließe ich aber mal auch aus der Vorrede, auch aus den Sätzen, die du gesagt hast, dass ihr jetzt nicht eine Maschine draufsetzt, die Stimme und das Äußere des Interviewten zu bewerten, um dann zu sagen, wie er denn wohl so ist. Was macht denn Viasto mit in dieser Thematik?
Genau, also wir forschen tatsächlich an mehreren Stellen, und auch wir haben geschaut, gibt es Möglichkeiten, Wortwahl oder Ähnliches zu korrelieren mit Persönlichkeitsmerkmalen. Das ist nach wie vor ein sehr spannender Bereich, ja. Zum Beispiel, es gibt ja, wie du wahrscheinlich auch weißt, du bist ja Profi in dem Bereich auch für Persönlichkeitstests, einen lexikalischen Ansatz. Also eine gewisse Korrelation zwischen Worten, Begrifflichkeiten und Persönlichkeitsmerkmalen, die ist durchaus denkbar. Und Prefire hat ja, ich kenne eine Kunde, den Christian Krebs, die haben ja da sehr, sehr viel dran gearbeitet. Und ich glaube auch, dass die da zuverlässige Zusammenhänge gefunden haben. Ja. Aber wie du sagst, das sind Korrelationen mit anderen Tests. Also da schon mal Achtung, das ist nicht die Vorhersage der Realität, ganz, ganz wichtig. Weil Tests haben ja auch immer noch eine große Zuordnungslücke zur Realität nachher. Das muss man ja auch immer noch mal dazu sagen. Auch die bilden ja nicht die Realität ab. Und was Prefire halt nicht macht, ist Gesichtsausdrücke abzulesen, weil, wie du auch schon ganz richtig sagst, ist auch das noch ein hochproblematisches Feld, weil du natürlich Gesichtsausdrücke abliest in einem Frame, also in einer Rahmenbedingung, wo jemand in einer Auswahlsituation ist, wo jemand tatsächlich auch State-Ausdrücke zeigt, also wie ist der Status gerade von dieser Person, und weniger diese Traits Ansätze ausdrückt. Das hast du in deinem, ich benutze jetzt einfach mal diese Worte, du hast es in deinem Artikel sehr gut beschrieben, möge deinen letzten Blogartikel dazu lesen. Das heißt, das ist noch eine weitere Problematik. Wir haben geforscht, tatsächlich ohne das Video auszulesen, aber sind da einfach bisher noch an wenig valide oder zu wenig ausreichend gute Ergebnisse gestoßen. Also wir sind da dran. Das ist ein spannendes Thema für uns. Und es sind auch noch weitere Anwendungsbereiche denkbar aus diesem Bereich. Was wir aber jetzt zunächst gemacht haben, wo wir uns darauf fokussiert haben, weil wir eben genau das gesagt haben, wir wollen den Fortschritt nutzen mit dem maximalen Impact. Und den maximalen Impact haben wir an einer völlig anderen Stelle identifiziert, nämlich, dass wir immer noch sehen, dass Videointerviews dann die beste Qualität haben, wenn sie einfach richtig gute Leitfäden sind. Und das klingt mega trivial, das ist es aber überhaupt nicht. Das wirst du wahrscheinlich kennen, wenn ihr auch solche Beratungssituationen habt bei euch im Unternehmen. Daran scheitert es oft. Ja. Mach mal einen guten Interviewleitfaden, ja. Klingt halt mega trivial, ist jetzt auch wieder nicht die Headline in der FAZ. Wow, künstliche Intelligenz, die Interviewleitfäden entwickelt. Aber jeder, der mal in einem Jobinterview selber als Kandidat saß oder vielleicht auch als Fachabteilung oder als HR-Abteilung, der weiß, was das für eine Arbeit ist und wie entscheidend das für die personaldiagnostische Form eines Interviews ist. Es ist das A und O. Und deswegen haben wir jetzt eine künstliche Intelligenz entwickelt, die diese komplexe Aufgabe erledigt, nämlich Interviewleitfäden zu erstellen. Und zwar nicht nur auf Basis von Stellenanzeigen, die ja auch sehr fehlerhaft sein können. Im Sinne von, ja, alles klar, die künstliche Intelligenz liest jetzt die 5 getippten Anforderungen, die da in der Stellenanzeige stehen, und leitet dann in so einer Regeldatenbank irgendwelche 5 Fragen ab. Sondern dass noch viel mehr dynamische Kriterien reingehen, die das Interview wirklich auch zu einem guten Erlebnis machen. Ja, weil wir haben ja in unserer Studie gefunden, dass Kandidaten häufig nach einem schlechten Interviewerlebnis schnell wieder die Wahrscheinlichkeit, dass Kandidaten die Stelle absagen, drastisch nach oben. Ne? Das heißt, es hat auch immer eine Frage von Candidate Experience. Ja, weil Kandidaten aus jeder blöden Frage und wenn sie halt zum 100. Mal gefragt werden, was sind ihre Stärken und ihre Schwächen, dann auch Rückschlüsse ziehen, wie ist das Unternehmen so aufgestellt und haben die vorher überhaupt mal Gedanken über mich gemacht. Ne? Das heißt, das übernimmt.
Personal Achievement, die habe ich immer geliebt.
Ja. Ach so, ja, genau. Worauf sind Sie besonders stolz? Genau. Und genau, wie würde Ihr letzter Vorgesetzter Sie beschreiben? Genau. Und die drei und meine drei größten Schwächen sind, ich bin ungeduldig und ich bin ein bisschen perfektionistisch.
Ja, genau.
Und X. Ja, also dass Personaler da dann irgendwann genervt sind, weil sie blöde Antworten kriegen, muss ich halt an die eigene Nase fassen. Wer halt solche Fragen stellt, finde ich, hat auch nicht besser verdient. Also für uns ist auch so ein bisschen der Trend weg von diesem 0815, hey, du hast da einen eingeschliffenen Stiefel, weil wir wissen auch in der Rekrutierung, dass so ein eingeschliffener Stiefel einen auch nicht immer besser macht in der Personalauswahl. Ne? Diese stetige Wiederholung, die gibt einem ja nur scheinbar immer gute Ergebnisse. Das gibt ja da durchaus auch Verzerrungen, die einfach durch so einen Wiederholungseffekt auftauchen können. Das wird jetzt wahrscheinlich zu weit gehen, da kann ich auch noch eine halbe Stunde drüber reden. Aber deswegen haben wir uns für einen Part entschieden, der wahrscheinlich jetzt nicht, wie ich gesagt habe, so fancy ist wie HireVue macht künstliche Intelligenz und liest Gesichter aus. Das hatte ich einen geilen Gruselfaktor, sondern der hat einfach einen extremen Praxis-Impact. Nämlich mach einfach Interviews mal richtig geil. Also so.
Das heißt also, wenn ich das so richtig verstehe, aber das hattest du ja vorhin auch als Stichwort im Prinzip schon genannt, das ist eigentlich ein ganz klar sozusagen irgendwie ja ein Assistenzsystem, was mir letztendlich hilft, einfach bessere Interviews draus zu machen. Also bessere Fragen zu stellen, zieltere Fragen zu stellen. Fragen, die mehr Spaß machen und trotzdem was aussagen und so.
Genau, und nicht zu lange Interviews, also es kommen ganz viele Facetten mit rein. Abwechslungsreiche Interviews, Interviews nicht zu lang machen, also sind ja tatsächlich auch, oder sowas wie darauf zu achten, dass nicht nur negativ konnotierte Fragen gestellt werden oder sowas, ne? Dass nicht drei Fragen hintereinander sind, ja, wo hatten Sie denn die größten Schwierigkeiten oder was sehen Sie denn als das größte Problem oder also all solche Sachen, die auch zwischen den Zeilen eine totale Rolle spielen, wie das Unternehmen wahrgenommen wird. Wo man sich, glaube ich, überhaupt nicht viele Gedanken drüber macht, wenn man in so einem Gespräch einfach dann mal drin sitzt und sich nicht selber zuhört die ganze Zeit. All das spielt halt eine Rolle in einem guten Interview.
Ja, jetzt sind wir beim sehr spannenden Thema. Ist natürlich euer, sagen wir mal, Leib- und Magenthema, Interviews. ist bei mir im Blog auch verlinkt, packe ich auch gerne nochmal zu diesem Artikel dazu. Ich habe es auch damals beschrieben. Vor, ich sag mal so knapp 2 Jahren, wie ich fand, eine sehr, sehr spannende Meta-Analyse rausgekommen von Schmidt, O. und Schaffer, so ein bisschen als Nachfolger des Klassikers Schmidt-Hunter 98, sozusagen aktualisierte Meta-Analyse, mal ganz, ganz viele Auswahlinstrumente geguckt und wie gut sagen die mir eigentlich Berufserfolg vorher. Ich glaube, die Studie ist abschließend immer noch nicht wirklich publiziert. Das sind alles im Moment noch so, ich sag mal, Vorversionen. Aber was mich da wirklich angesprungen hat, als ich die gelesen habe, war der Befund. Und der ging so richtig so gegen das, was alle irgendwie gelernt haben. Unstrukturierte Interviews schneiden vergleichsweise gut ab. Klassiker war ja eigentlich immer, strukturier dein Interview, damit du es vergleichbar machen kannst und so weiter. Das Unstrukturierte ist eigentlich eher ein Gespräch, kein Interview. Und dann tauchte auf einmal auf, hey, die haben eine relativ hohe Prognostik. Und das hat mich überrascht. Ich habe dann selber nochmal so ein bisschen tiefer gewühlt. Ich habe dann aus 2002, irgendwo hatte ich es auch noch im Hinterkopf, was von Salgado und Moscoso gefunden. Und das war so ein bisschen, ich würde das mal so salopp zusammenfassen mit, das ist beides eigentlich gar nicht so schlecht. Während das Strukturierte eher, sagen wir mal, Skills und Fachwissen messbar macht, ist das Unstrukturierte eher was Problemlösekompetenz und fluide Intelligenz abbildet. Was hast du denn dazu?
Ich habe gerade gedacht, fluide Intelligenz des Interviewers oder des Interviewers. Okay, das beiseite. Ich kenne tatsächlich das Ergebnis von der Studie auch. Ich weiß aber nicht genau, also von der ersten Studie, dass es da durchaus Kritikpunkte gab. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die in der Meta-Analyse vorgegangen sind, die Studien zusammenzuschmeißen. Was sage ich dazu? Ich traue mich nicht, diesen Schluss jetzt zu ziehen, weil ich mich nicht mit der Methodik der Studie auseinandergesetzt habe. Weißt du ja selber, in Meta-Analysen werden die Studien ja dann nach Kategorien zusammengefasst. Ja, was ist ein strukturiertes Interview? Was ist ein nicht strukturiertes Interview? Und es gibt halt in der Praxis da draußen ganz, ganz viele Korrelate von wer macht strukturierte, wer macht unstrukturierte Interviews. Ja, ich gebe einfach nur mal ein Beispiel. Man könnte denken, dass jüngere Recruiter sich eher an den Leitfaden halten, weil sie glauben, sie haben noch weniger Erfahrung. Ja, also vielleicht einfach tatsächlich auch Expertise könnte ich mir als Korrelat vorstellen. Ich glaube an die Strukturierung von Interviews in dem Sinne, dass es eine Vorbereitung braucht und dass es ein schlechter Berater ist, aus dem Bauch heraus mir zu überlegen, was ist die nächste Frage, die ich stelle. Ich glaube nach wie vor, dass ein gewisses Maß an Strukturierung, und das ist jetzt schon wieder so eine, naja, es kommt irgendwie drauf an, Antwort, die ich selber immer nicht leiden kann, aber ein gewisser Grad an Strukturierung ist essentiell für die Qualität von Interviews. Daran würde ich nach wie vor festhalten. Also ich halte es für eine völlig falsche Botschaft, rauszugehen und zu sagen, Leute, es kommt eh nur auf Persönlichkeit und fluide Intelligenz an, deswegen strukturiert einfach eure Gespräche nicht mehr und ihr fahrt genauso gut. Also da würde ich gerne, glaube ich, eher nochmal die Studie lesen, was ich vorher als Vorbereitung nicht geschafft habe, wie die zu den Ergebnissen gekommen sind, weil ich glaube fest daran, dass in der Praxis sich ein gewisser Grad an Strukturierung, also welche Fragen stelle ich, welche Bewertungskriterien setze ich eigentlich an, aber auch sowas wie, wer übernimmt welchen Part und welche Fragen müssen wirklich jedem Kandidaten gestellt werden, dass das A und O für Qualität ist. Also das würde ich nach wie vor so sehen.
Das könnte ja auch im Prinzip was sein, was ihr mit dem, was du eben beschrieben hattest und wo ihr auch so ein bisschen dran forscht, ja eigentlich ganz gut adressieren kann, ne? Dass es im Prinzip ein strukturiertes und damit auch objektiviertes und auch in anderen Gütekriterien, ich sag mal, solides Instrument ist und bleibt. Aber diese Flexibilität eines unstrukturierten Interviews, ich kann jetzt auch nochmal auf einen Aspekt eingehen, der vielleicht gar nicht vorgesehen war, aber der trotzdem auf einmal spannend und interessant wird und möglicherweise auch etwas aussagt, dass da könnte ja sozusagen tatsächlich das Machine Learning einem Hinweise für geben, ne? Und dann sagen, hey, diese Frage, die macht total Sinn, weil er hat gerade dieses oder jenes oder welches gesagt. Deswegen beleuchten wir es doch nochmal, obwohl es eigentlich vielleicht im klassischen Leitfaden so gar nicht vorgesehen war.
Ja, das ist spannend, was du gesagt hast. Das ist nämlich unter anderem ein Grund, warum wir auch daran gearbeitet haben und es entwickelt haben, dass wir eine Spracherkennung tatsächlich auch testen, ja. Also Achtung an alle Kunden, die Spracherkennungssoftware läuft nicht in euren Accounts, ganz wichtig, ja. Aber dass wir eine Spracherkennungssoftware mit der TU Braunschweig zusammen entwickelt haben, weil wir glauben, dass in einem Interviewverlauf, genau wie du sagst, gebunden an bestimmte Keywords, Hinweise gegeben werden können von, guck mal, diese Follow-up-Frage macht jetzt Sinn. Oder, also dass wir quasi ein expertisegespeistes System haben, was aufgrund bestimmter Cues, die aus dem Interviewverlauf hervorgehen, das ermöglicht mir, den kleinen Hint zu geben. Oder vielleicht auch einfach sowas wie, ey, du hast folgende Frage vergessen, vielleicht stellst du die einfach nochmal am Ende des Gesprächs, ja. Da passt die ganz gut hin. Ne? Deswegen meine ich, ich glaube, es kommt eher zu so Assistenzsystemen, ja. Und das ist genau ein Anwendungsbereich, den wir auch hochspannend finden, wo ich auch glaube, dass so Unterstützung schön ist und dass sie auch, glaube ich, weniger nervig ist für jemanden aus der Fachabteilung, der halt oder die nicht Psychologie studiert hat oder nicht immer sich mit Interviews so viel beschäftigt, dass die einfach auf ein hohes Qualitätslevel gehoben werden, ohne dass man im Training immer vor ihnen steht und sagt, haltet euch an den Leitfaden. Und dann nachher doch wieder alle sagen so, ja, die blöden HRler aus der Personalabteilung denken, ich weiß doch, wie es läuft. Und dann kommen wir wieder zu dem Bauch. Wie hast du gesagt, Propagandisten, den Bauchpropagandisten, die halt sagen, Frau Lindemann, ich habe das doch im Gefühl, wenn der mir die Hand gibt. Ich spüre ich doch am Händedruck sofort.
Eigentlich schon vorher, am Foto oder so.
Dafür sind Video-Interviews übrigens auch geil, da kann man nicht auf diesen Handdruck-Bias verfallen.
Das kommt dann, wenn wir dann irgendwann alle solche Datenanzüge anhaben, dann wird so AI, Augmented Reality, AR, das wird dann so richtig, haptisch.
Toll, endlich haben wir wieder unsere Bias-Quelle zurück.
Ich habe noch mal eine abschließende Frage, weil das tatsächlich auch so ein Gedanke ist, der mich jetzt auch nicht erst seit gestern umtreibt. Ich glaube, ich habe ihn in 2014 das erste Mal in einem Blogartikel mal skizziert. Da lag ich nämlich zu Hause, hatte eine Mittelohrentzündung und mir war langweilig. Dann habe ich gebloggt und diesen Gedanken aufgeschrieben. Und der taucht immer wieder auf. Und ich sehe ihn mittlerweile eben auch tatsächlich ein bisschen als reale Gefahr. Das ist so ein bisschen der Gedanke, ich überschreibe den immer mit, entwickelt sich dieses ganze Automatisieren möglicherweise zu einem Rattenrennen. So ein Rattenrennen haben ja immer sozusagen die Gefahr, am Schluss gewinnt sie keiner, ne? Weil es ein Rattenrennen ist. Und zwar ein Rattenrennen zwischen rekrutierendem Unternehmen auf der einen Seite, die Tools einsetzen, die KI einsetzen, die Sprache analysieren, das Äußere analysieren, die alles Mögliche machen. Und auf der anderen Seite einem Kandidaten, der möglicherweise genau das Gleiche auch tut. Tools einsetzen, damit das in seinem Sinne gewünschte Ergebnis rauskommt.
Ja.
Und da gibt es ganz, ganz viele Facetten zu. Also das Unternehmen wertet die Sprache aus, die Prosodik und so weiter. Dann lasse ich doch einfach eine KI sagen, was sie sagen soll. Hireview wertet das Äußere aus. Gut, dann verkleide ich mich oder setze gleich jemand anders davor und lasse den sozusagen. Und ich korrumpiere damit natürlich jedwede Messung. Und wenn man das logisch zu Ende denkt, dann kommt es ja irgendwann möglicherweise dabei raus, dass eine KI auf der einen Seite mit einer KI auf der anderen Seite eigentlich den Recruiting-Prozess ausditcht. Und eigentlich sollen ja Menschen einstellen. So, ne? Finde ich, ich habe das auch noch nicht so richtig lösen können, wo das eigentlich mal hinführen wird. Was meinst du?
Ja, ich halte deine Prognose für extrem valide. Das ist auch ein Thema, was ich in einem meiner vergangenen Webinare bespreche. Und zwar gibt es ja die Signaltheorie. Ich weiß nicht, ob du dich da mal mit beschäftigt hast. Das ist sehr spannend. Die nämlich eben sagt, dass in einer Situation, wo es eine Informationsasymmetrie gibt, ja, und das wird ja wahrscheinlich auch noch eine Weile so sein, ja, dass wir diesen gläsernen Mitarbeiter, also gläserne Unternehmen noch nicht haben. Und es für mich kostenintensiv ist, bestimmte Dinge zu verheimlichen oder eben zu faken, dann wird es diesen Aufrüstungswettbewerb, dann wird es den geben. Ja? Und das ist ja auch genau das, was im Recruiting in den letzten Jahren passiert ist oder vielleicht auch schon immer passiert ist, dass bestimmte Signale, bei denen es relativ einfach ist, die zu faken, dass sie gefaked werden. Und ob es einfach ist, sie zu faken oder nicht, hängt davon ab, welche Waffen mir zur Verfügung stehen. Ja? Also wenn du dir überlegst, ich kann mir jetzt mittlerweile für Umme meinen CV frisieren lassen oder für 10 Euro oder hast du nicht gesehen, der mit irgendwelchen Keywords optimiert wird. Das ist ja schon in vollem Gange. Ja? Was dann dazu führt, dass auf der anderen Seite Unternehmen sagen, aha, wir müssen Tests einführen. Und dann führt es auf der anderen Seite dazu, dass 1000 Seiten starke Testhandbücher geschrieben werden und Kandidaten üben können und wissen, okay, ich muss den Persönlichkeitstest immer so. Oder die Antwort, die Unternehmen von mir im Jobinterview hören möchten, ist so. Oder ich schreibe in meinen Lebenslauf rein, dass ich mindestens für 3 karitative Projekte gearbeitet habe, weil das ist Mindestmaß, das muss man gemacht haben. Ja, das ist übrigens auch ein Signal, wo ich fake, finde ich ganz spannend, was sie in der Signaltheorie damit alles abdecken, wo ich fake, dass ich so viel Energie habe, dass ich sogar noch neben meiner Karriere Dinge machen kann, die gar nicht meiner Karriere zugutekommen. Ja, also das hat so noch so einen Doppeleffekt. Dieses Wettrüsten ist schon in vollem Gange und genau das wird passieren. Ich bin mir da hundertprozentig sicher, dass es so kommen wird, dass es Tools geben wird, dass es Applikationen geben wird, die Dinge faken, was künstliche Intelligenz jetzt scheinbar auslesen kann. Ne? Ob das jetzt üben ist, bestimmte Dinge zu sagen oder nicht zu sagen, oder ob das irgendwelche KI-Features sind, die meine Social-Media-Profile frisieren. Ja, ich lasse die Maschine einmal über mein LinkedIn-Profil laufen und bin auf einmal attraktiv für die Pharmabranche. Oder. Ja, also das wird alles kommen. Und deswegen ist es, glaube ich, extrem wichtig, sich jetzt Gedanken zu machen, was sind für uns ethische Prinzipien, weil das ist der einzige, das ist auch ein spannendes Ergebnis aus dieser Signaltheorie, ich kann die Studie gerne mal schicken, wo das aufgebrochen wird, ist, wenn Vertrauen entsteht. Ja, auch wieder sehr oldschool. Ja? Also da, wo Vertrauen entsteht, dass der andere mir nicht schadet oder mich nicht schädigen kann, und eine Schädigung wäre in dem Sinne auch mir den Job nicht zu geben, ne? Das muss auch klar sein. Ja? Es geht nicht nur um Lippenbekenntnis. In dem Moment, wo Vertrauen besteht und der andere mir keinen Schaden zufügen kann, besteht die Chance für Transparenz und offene Kommunikation. Und dann sind diese Spielchen halt obsolet. Ich glaube aber, es wird diese Spielchen geben. Und die spannende Frage wird einfach sein, von welchen Punkten wird ein Unternehmen sich verabschieden und zu sagen, aus ethischen Gründen werde ich bestimmte Dinge nicht auslesen, lieber Kandidat, liebe Kandidatin. Wir entscheiden uns ganz bewusst, und das wird übrigens ein weiteres spannendes Thema werden, wir entscheiden uns bewusst für das Nichtwissen. Ja, übrigens auch ein weiteres spannendes Konzept, was in der Psychologie gerade erforscht wird, Deliberate Ignorance, ja, habe ich vor einem Jahr oder so zum ersten Mal von gehört, wo wir halt in diesem Datenüberfluss leben, eine total spannende Herausforderung, nicht mehr Erkenntnisse, sondern weniger Erkenntnisse proaktiv voranzutreiben, finde ich auch mal eine spannende Aufgabe, sonst war es ja immer andersrum. Jetzt müssen wir auf einmal vorantreiben, dass wir vielleicht bestimmte Erkenntnisse überhaupt nicht bekommen oder nicht bekommen wollen. Und das wird in Zukunft datengetriebener funktionieren müssen, als man sagt in der Recruiting-Abteilung, liebe Leute, guckt euch nicht die Facebook-Profile der Kandidaten an, ja, sondern die Algorithmen halt einen Maulkorb kriegen, einen ethischen Maulkorb, der darauf beruht, dass wir uns als Unternehmen vielleicht in einer Art, weiß ich nicht, Charta oder in einem Statement dazu selbst verpflichtet haben, bestimmte Dinge nicht zu tun. Und das braucht halt so ein Trusted-Siegel, was ich durchsetzen muss, dass dieser Kreislauf mal unterbrochen wird. Ja? Und ich glaube, es wird viel hingehen zu dem Thema, was sind eigentlich Reputationen, denen ich glauben kann. Ne? Glaube ich dann diesen Trusted-Siegel, wenn halt ein Siemens jetzt sagt, wir machen bestimmte Dinge nicht, du kannst dir bei uns sicher sein, dass wir folgende Technologien nicht einsetzen, glauben die Kandidaten das dann und so weiter. Das wird auch eine spannende Frage sein. Aber das ist ein Fazit eigentlich aus dem Thema, dass Transparenz eigentlich der Schlüssel ist, dass dieser Wettbewerb nicht ins völlig Absurde abhebt. Ne? Man kann sich ja die wildesten Sachen vorstellen.
Absolut. Also insbesondere kann irgendwann auch die Fantasie ins Kraut schießen. Und wenn ich eine Folge Westworld gucke und denke, das ist die Welt irgendwann mal, was heißt das eigentlich für heute für mich und was muss ich dann tun? Also ich fand, das war noch ein fast noch besseres Abschlussstatement als vorhin. Weil jetzt haben wir nämlich eine schöne große Kurve geflogen und ich fühle mich auch stückweit bestätigt, dass ich da nicht also völlig irgendwie einer eigenen spinnerten Idee irgendwie nachhänge, dass andere Leute offenkundig...
Man weiß ja, vielleicht sind wir jetzt einfach nur zwei Spinner.
Ja, aber damit sind wir hier schon mal 100% des Samples, was wir hier jetzt gerade beieinander haben. Ja, cool. Sarah, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, will sie auch gar nicht weiter überstrapazieren. Sind jetzt so bei knapp 40 Minuten, das ist eigentlich eine schöne Podcast-Folge, passt nämlich sehr schön in die, wahrscheinlich so für viele in die Zeit, abends in der U-Bahn auf dem Weg nach Hause oder so. In diesem Sinne danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Einschätzung, für deine Sicht der Dinge. Wir werden es ganz, ganz sicher die nächste Jahre gemeinsam weiter verfolgen, wo sich so hinentwickelt. Und ich denke mal, fahren wir weiter so auf Sicht und werden alle gemeinsam ein bisschen schlauer.
Ja, sehr gerne. Und ich kann dir gerne nochmal die Links zu den Studien oder zu den Webinaren, die ich gerade erwähnt habe, nochmal schicken. Ich weiß nicht, ob du Shownotes hast in deinem Podcast, dass man sich da nicht die Finger wund suchen muss. Manche sind auch gut verlinkt.
Mach das sehr gerne, weil ich werde das nämlich tatsächlich, es ist ein Blogartikel, in dem ich einfach das MP4 einbinde. Also man kann es dann sozusagen hören, aber da ist jede Menge Platz, um auch noch ein bisschen Begleitprosa und vertiefende Links und so weiter dazu zu packen. Also herzlich gern.
Super, alles klar, bekommst du von mir.
Toll. Ich danke dir ganz herzlich. Ich schicke sonnige Grüße aus Hamburg nach Berlin und freue mich, dich irgendwann demnächst auch wieder kohlenstofflich irgendwo zu treffen.
Gleichfalls und Grüße zurück nach Hamburg. Mach's gut.
Danke. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.